so hinlegen oder erst aus.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Guten Morgen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Wer von Ihnen hat heute Morgen schon unter einer warmen Dusche gestanden? Ich war gestern auf einem Kongress einem christlichen Kongress mit 12.000 Leuten und wir haben dort Lobe den Herrn gesungen mit 12.000 Leuten. Das war Gänsehaut und war wie eine warme Dusche. Überhaupt waren diese 3 Tage für mich wie eine warme Dusche. Einfach, ja, mit Gottes Segen gefüllt, mit Gottes reichem Segen gefüllt. Ich wollte Sie gerne an dieser meiner persönlichen Erfahrung teilhaben lassen und wünsche Ihnen heute Morgen für diesen Gottesdienst auch so eine warme Dusche. Ja, diese warme Dusche soll Sie durch die nächste Woche führen und ja, in der Hoffnung, dass Gott Sie auch füllt und einfach, ja, wärmt. Dieser Sonntag heißt Estu Mihi. Auf Lateinisch heißt das Sei mir. Und es kommt daher, dass dieses lateinische Wort in den ersten zwei, also die ersten 2 Worte in dem Vers aus Psalm 31 darstellt. Sei mir ein starker Fels. Es geht um den Schrei nach Leben, den Menschen aus sich heraus freisetzen, wenn sie sich selbst nicht mehr helfen können. Wenn sie entdecken, dass allein Jesus ihnen noch helfen kann. Wie dies in der Bibel der blinde Bettler von Jericho erfahren hat. Jesu und seine Jünger begegneten ihnen auf dem Weg nach Jerusalem. Und unser Wochenspruch beschreibt diesen Weg. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.
Lassen Sie uns miteinander den Psalm 31 unter der Nummer 715.1 im Wechsel sprechen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Sei dem Vater. Psalm 181,6 Laudate omnes gentes. Laudate omnes gentes. Laudate Dominum. Laudate omnes gentes. Laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. So, dann bitte ich das Team vom Kindergottesdienst und die Kinder, die gleich einen Gottesdienst drüben im Lutherhaus feiern, doch mal hier raufzukommen in den Chorraum. Du hast ein Plakat mitgebracht.
Genau, mit diesem Plakat möchte ich jetzt natürlich nicht für den Kindergottesdienst einladen, der jetzt gleich sofort, wenn wir raus sind, im Lutherhaus beginnt. Ich möchte aber herzlich einladen, euch und viele, viele andere Kinder zu einem ökumenischen Weltgebetstag für Kinder. Der findet am 3. März statt, hier im Lutherhaus und in der obersten Stadtkirche für Kinder von 5 bis 13. Und wir entdecken dieses Jahr das Land Surinam. Wer weiß denn von den Großen oder vielleicht auch von euch, wo Surinam ist? Ja, so ging es uns beim ersten Überlegen auch. Manche haben Surinam in Asien verortet, andere in Afrika und alle hatten Unrecht. Surinam ist das kleinste Land in Südamerika. Und Surinam ist Moxi, sagen sie von sich. Moxi heißt bunt gemischt, eine bunte Mischung von Leuten, vielleicht so ein bisschen wie hier bei uns. Südamerika mit indianischen Urbewohnern, aber auch mit Einflüssen aus Europa und aus Afrika. Und all das wollen wir zusammen erleben. Flyer liegen aus, hinten und im Lutherhaus. Herzliche Einladung, also die mitzubringen zu den Kindern, die ihr und die sie so kennen. Und wir fragen heute im Kindergottesdienst wieder, wer ist denn dieser Jesus? Und erleben heute, was Jesus über Kinder denkt und wie er mit Kindern umgeht. Eine meiner Lieblingsgeschichten.
Prima, dann wollen wir noch gerne für euch beten. Und ich gebe dir das Plakat schon mal wieder. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Dass wir kommen dürfen und du uns in deine Arme schließt. Dass wir Kinder sind, Gottes Kinder. Und wie Kinder die Liebe erfahren dürfen, die du und Gott für uns bereithältst. Dafür danken wir dir. Amen. Zusammen mit eurem Licht, das schon angezündet ist, senden wir euch jetzt los und bitten euch wieder den Segenstunnel zu bilden. We are marching in the light of God. Und auch hier. Of God. Marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching, oh, we are marching, light of God. Guter Gott, wie wenig trauen wir deiner Macht der Liebe zu in unserer täglichen Wirklichkeit. Wir leben oft an deinen Verheißungen vorbei. Wir sind bestimmt von Unsicherheit und Angst. Oft meinen wir, unter Zwängen zu stehen, die auf uns lasten und uns von dir und den Menschen entfernen. So werden wir der Liebe nicht gerecht und bleiben sie anderen schuldig. Vor dir bringen wir in der Stille, was uns bedrückt. Leison, ja, leison, ja, leison. So spricht Gott der Herr. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünde nicht. Ehre sei Gott in der Höhe. Sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried. Den Menschen ein Wohlgefallen. Und wir singen nochmal Laudate Omnes Gentes, 181,6. Laudate Omnes Gentes, Laudate Dominum. Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. Laudate omnes. Ewiger Gott, du hast deinen Sohn den Weg nach Jerusalem gehen lassen, bis in das Leiden und den Tod hinein. Doch so offenbarst du der Welt deine Liebe. Wir bitten dich, mach uns ganz frei, dass wir deine Wege erkennen und sie selbst zu gehen wagen, entzündet von der Liebe, die uns alles nehmen und geben lässt. Durch ihn, Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprache der Engel. Wenn ich es ohne Liebe tue, klinge ich wie ein dröhnender Gong oder wie ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich habe einen Glauben so fest, dass er Berge versetzen kann. Wenn ich dabei keine Liebe empfinde, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich es ohne Liebe tue, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in fremden Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird ein Ende finden. Denn was wir erkennen, ist nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Endgültige kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind. Und ich dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann oder ich Frau geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen. so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleiben, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe.
Lassen Sie uns auf diese Lesung antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns das Evangelium für diesen Sonntag Estomihi aus Markus 8, die Verse 31 bis 39. Danach erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Geh weg von mir, Satan. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich und die gute Nachricht glaubt, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn es gilt, wer sich schämt, anstatt zu mir und meinen Worten zu stehen, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, soll wissen, der Menschensohn wird sich auch für ihn schämen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln. Herr, öffne unsere Herzen und Ohren, dass wir dein Wort verstehen und aufnehmen können. Amen. Liebe Gemeinde, Fastnachtssonntag. In allen Konfettifarben tummeln sich heute die Narren. Bunte Umzüge ziehen durch Dörfer und Städte. Auch wenn Iserlohn beim Karneval wohl eher in Simmern oder Lettmate aktiv ist, immerhin. Fröhliche Menschen geben sich ausgelassen und unbeschwert. Und wir, Kirche, fahren das Kontrastprogramm. Immerhin, in Schwerte gibt es heute Morgen, habe ich gesehen, einen karnevalistischen Gottesdienst. Bei uns nicht. Wir haben auch die nächste Presbyteriumssitzung am Rosenmontag. Und wir reden heute Morgen von Tod und Leid. Ist das in Ordnung? Wenn wir Fastnacht begreifen als die Protestbewegung, die sie auch ist oder zumindest einmal war, das auf den Kopf stellen der Realität, das Spiegeln und Entlarven von Ränkespielen und Machtmissbrauch, das Umkehren der Verhältnisse, wo der Bürger zum Narr und die Närrin zur Königin wird, das befreiende Lachen über Missstände und falsche Sicherheiten. Sehen Sie, wenn Fastnacht diesen Sinn behalten darf und sich nicht erledigt in Humba, Teterä und Bierseligkeit, dann kommen wir vielleicht recht nahe schon an unseren Predigttext heran. An Jesus, der sich selbst zum Narren macht. An Petrus, der einen Narren an ihm gefressen hat. Und an die Christen im ganzen Narrenschiff, das es wagt, jahrhundertelang gegenzusteuern, sich treiben zu lassen, den Untergang fürchtet und doch auch wieder oben aufschwimmt. So sind wir also vielleicht doch nicht bloß Spielverderber, wenn wir es wagen, heute Morgen das Schiff, das sich Gemeinde nennt, in diese Richtung zu lenken, in der Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Viele Gespräche führt Jesus im Unterwegssein. Es ist sozusagen ein Lehrgang. Und mal nimmt an diesem Lehrgang nur der kleine Kreis der Jünger teil, und mal wendet sich Jesus an das Volk, macht öffentlich, was Sache ist. Üblicherweise besuchen wir Lehrgänge, um in einer Sache sicherer zu werden. Ein solcher Gang mit Jesus bewirkt aber erst einmal eine Verunsicherung. Jesus stellt ganz gerne unsere Erwartungen und Erfahrungen auf den Kopf. Denn er sagt nicht, wer mir nachfolgen will, der schaue auf seinen eigenen Bauchnabel, achte auf gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf, eine gute Krankenkassenpolice und eine solide Ausbildung. Nein, unsere heutigen Sicherheitsbedürfnisse haben wenig Ähnlichkeit mit den Anforderungen, die Jesus stellt. Wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Ein Lehrgang in Nachfolge gibt er uns heute. Wäre das ein Kurs an der Volkshochschule, käme wohl kaum die nötige Teilnehmerzahl zusammen. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus. Aber wer will das noch? Diesem Jesus hinterherlaufen, so wie diese Handvoll Fischer und ein paar unsichere Passanten vor langer Zeit. Vielleicht, wenn's verboten wäre. Geheimwissen, Gottesdienst hinter verschlossener Tür, Zutritt nur für Clubmitglieder, für die Elite. So verrückt es klingt, wir wissen, dass es ähnlich angefangen hat. Dass Jesus der Messias, der erwartete Heiland ist, das ist zunächst einmal strenge Verschlusssache und überhaupt nicht für jedermanns Ohr bestimmt. Wie ein roter Faden zieht sich durch das Markus-Evangelium die Linie vom Messias-Geheimnis. Ja, er ist Gottes Sohn, aber behaltet das um Gottes Willen für euch. Sagt's bloß nicht weiter. Nicht im Prunkwagen der öffentlichen Zustimmung tritt Jesus auf, sondern fast inkognito als ein Prediger und Heiler, der noch unerkannt bleiben will. Die Dämonen freilich schreien's hinaus, aber das bekommt ihnen schlecht. Als sie Furore machen wollen, hat Jesus sie schon ausgetrieben. Die Geheilten sind sprachlos im doppelten Sinn, beeindruckt von Jesu göttlicher Kraft und zugleich zum Schweigen verpflichtet. Jesus fordert ihr Schweigen. Seine Messianität, dass er der Gottessohn ist, den alle herbeisehen, das bleibt ein Geheimnis bis zum Kreuzestod. Denn was geschieht, wenn das Messias-Geheimnis vorher gelüftet wird, das führt uns Markus hier am Rande unseres Lehrgangs im Zwiegespräch mit Petrus vor. Petrus weiß, wen er vor sich hat. Einen Vers, bevor unser Predigtext einsetzt, hat er erkannt und bekannt, du bist der Christus, der Gesalbte. Ganz Israel wartet darauf, dass du kommst und Ordnung machst. Die verhasste Besatzungsmacht der Römer aus dem Land jagst, das Paradies zurückbringst. Petrus ist sich seiner Sache sicher. Er glaubt an diesen Jesus und er hat große Pläne für ihn. Aber Jesus kommt ihm ganz anders als erwartet. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen. Aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Dann nimmt Petrus ihn beiseite, schreibt Markus. Das war dem Petrus offenbar peinlich. So etwas wollte er lieber nicht vor allen Jüngern diskutieren. Also hör mal, Jesus, so geht das nicht. Leiden, verworfen werden, getötet werden, wo kommen wir denn dahin? Derselbe Petrus, der eben noch vermeintlich Bescheid gewusst hat, der eben noch als einziger erkannt hatte, wen er da tatsächlich vor sich hat, ist nun ausgerechnet der Erste, der sich in seinen eigenen althergebrachten Vorstellungen verhakt. Wie er denkt, ist uns, glaube ich, wohl vertraut. Wir sehen alle im Leiden immer zuerst etwas Böses, Unsinniges, etwas, das man mit allen Mitteln verhindern muss. Etwas, das quer liegt zu Lebensqualität und Lebenssinn. Krankheit, Trauer, Abschied, das Aufgeben von Sicherheiten. Wir sind gut trainiert darin, uns dagegen zu wehren. Krankheit als Chance, Abschied als Neuanfang, das Kreuz als Heilszeichen, das will uns im Grunde nicht in den Kopf. Ich denke, wir haben viel Sympathie für Petrus, der doch so große Stücke auf Jesus setzt, der so hohe Erwartungen an ihn hat und der schon den Gedanken an Leiden und Verworfenwerden nicht aushält. So heftig Petrus sich, wenn er auch im leisen Zwiegespräch mit Jesus ist, wehrt, so heftig gibt sich Jesus nun und das sogar öffentlich. Der Evangelist Markus weist ausdrücklich darauf hin, dass Jesus sich jetzt zu allen Jüngern wendet. Und was er spricht, ist so, dass es alle hören können. Geh weg von mir, Satan. Wir kennen diesen Spruch in der Luther-Übersetzung. Weiche von mir, Satan, heißt es in älteren Übersetzungen. Es ist ein geflügeltes Wort geworden und klingt in unseren Ohren nach Widerstand gegen Verlockung und Versuchung. So als wäre es Petrus gelungen, Jesus einen Augenblick lang zu verunsichern in seinem Weg. Aber ihr Lieben, der griechische Text, so wie Markus ihn aufgeschrieben hat, ist korrekter zu übersetzen mit "Tritt hinter mich, Satan" oder auch "Geh hinter mir her, Satan". Jesus ist keine Spur verunsichert. Und dann weist Petrus den Platz hinter ihm an, in der Nachfolge. Und Petrus wird schließlich begreifen, dass dieser Messias so ganz anders ist, als alle ihn sich ausgemalt haben. Aber bis er es begreift und alle anderen, bis das Messias-Geheimnis gelüftet wird, ist erstmal kein Platz für Vermeidungsstrategien. Liebe Gemeinde, wir wissen es doch alle. Mit dem Leiden muss man sich aktiv auseinandersetzen. Es gehört unabwendbar zu unserem Menschsein dazu. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich die Ballade mit dem Titel Mensch von Herbert Grönemeyer. Ihre letzten Zeilen lauten: Und der Mensch heißt Mensch, weil er erinnert, weil er kämpft und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Oh, weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Dieses Lied weiß davon, dass Nähe und Schmerz, das Leiden und Lieben zu unserer Existenz gehören. Der Sänger singt alles andere als schön und doch nehmen ihm die Menschen seine Botschaft ab, weil sie spüren, dass eigenes Erleben hinter den Worten steckt. Ein Mensch, der selber durch Leiden gegangen ist, der den Tod nächster Angehöriger betrauern musste, singt eben anders vom Leben als der faltenlose Erfolgreiche. Er braucht das Leiden nicht zu verdrängen, sondern nimmt auch da noch Nähe, menschliche Nähe, aber auch Gottes Nähe wahr. Jesus, in dem Gott uns nahe kommt, zeigt, dass es Menschen nicht anders gibt als auf dem Weg der Liebe, der Nähe zueinander und darum auch führt dieser Weg immer wieder ins Leiden. Er muss es aushalten, sterblich zu sein und der Willkür der Menschen ausgeliefert zu werden. Hier, er geht noch einen Schritt weiter, diesen Weg bewusst und aktiv anzugehen. Er scheut das Leiden nicht, sondern sucht es, indem er sein Kreuz auf sich nimmt. Es ist keineswegs die Freude oder die Lust am Leiden, die ihn treibt, sondern dieser Weg führt ihn in die Tiefen seiner Existenz. Erst bewusste Auseinandersetzung mit den schweren und tragischen Seiten unseres Lebens macht uns zu Menschen, macht uns zum Ebenbild Gottes. Aus diesem Grund hat die Passionszeit, die bevorsteht, einen besonderen Stellenwert im Jahr. Nicht nur die kommende liturgische Farbe Violett und das fehlende Halleluja nach der Schriftlesung unterstreichen dies. Wir erinnern an den Leidensweg Jesu, von der ersten Ankündigung bis zum Kreuz. Wir bedenken, was das Leiden in unserem eigenen Leben bedeutet und wie wir auf leidende Menschen zugehen. Die Leidenszeit ist Teil des Kirchenjahres und sie ist ein Teil unseres Lebens. Aber um das annehmen zu können, werden wir auch der Frage nicht ausweichen können, was bei uns im Leben den höchsten Stellenwert einnimmt. Jesus wirft diese Frage auf, wenn er sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Luther übersetzte es so, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? In der Nachfolge Jesu gilt es, etwas anderes zu gewinnen, als das, worum wir uns üblicherweise kümmern. Alle landläufigen Ziele und Sicherheiten und Werte sind in Frage gestellt. Die Maßstäbe stehen auf dem Kopf. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer die Kontrolle abgibt, wird Kraft und Stärke empfangen. Wer auf die alten Sicherheiten baut, wird den Boden unter den Füßen wanken spüren. Wer schon vorher weiß, wie es ausgehen wird, wird sein blaues Wunder erleben. Und wer sich aus der Hand gibt, wird sich gehalten spüren. Das Reich Gottes suchen, in die Nachfolge Christi treten, das heißt, Gott die Führung zu überlassen und die Ziele, die wir Menschen anstreben, in Frage stellen, ja sogar sie aus den Augen verlieren. Sich hinten anstellen, statt selber die Marschrichtung anzugeben. Das heißt auch einmal auf die großen Dimensionen übertragen, die Gewissheit zu haben, dass Mächte, die sich bedrohlich vor uns aufbauen, Mächte, die die Welt mit Terror und Krieg in Schrecken setzen wollen, dass sie die Macht verlieren, das Konzept aus der Hand genommen bekommen von dem, der das letzte Wort behalten wird, Gott selbst. Liebe Gemeinde, wir sollen unsere Seele nicht verlieren an die Wunschbilder der Mächtigen, auch nicht an die Rechthabereien der uns so vertraut gewordenen eigenen Gedankenmuster und schon gar nicht an die kurzfristigen Glücksangebote des Besitzenkönnens, die nicht halten, was sie versprechen. Sie führen nur dazu, dass wir unzufrieden werden mit dem, was wir erleben, mit dem, was wir verloren haben, mit dem, was wir besitzen oder noch für uns zu gewinnen suchen. Es ist das alte Spiel des unerfüllten um sich selber Kreisens, das selbst dann nicht aufhören würde, wenn es uns gelingen sollte, die Welt uns zu Füßen zu legen. Die neue Qualität, zu der uns Jesus einlädt, hat mit Freiheit zu tun. Und diese Freiheit gewinnen wir nur auf einem einzigen Weg, indem wir ehrlich werden vor Gott. Mit unserer eigenen Schwäche. Und ihrem Eingeständnis, mit unserer Suche nach Liebe und Halt bei Gott, aber auch bei den Menschen mitten im Leben. Ehrlich vor Gott, in einem Gebetbuch, das vor bereits über 50 Jahren auf den Markt kam, las ich den folgenden Dialog zwischen einem Beter und Gott. Herr, hörst du mich? Ich leide entsetzlich. Verriegelt in mir selbst, Gefangener meiner selbst, höre ich nichts als meine eigene Stimme, sehe nichts als mich selbst und hinter mir gibt es nur Leiden. Herr, hörst du mich? Befreie mich von meinem Leib, befreie mich von meinem Herzen, befreie mich von meinem Geist. Herr, hörst du mich? Und Gott antwortet, Kind, ich habe dich gehört. Du jammerst mich. Schon lange sehe ich deine verschlossenen Fensterläden. Mach sie doch auf. Mein Licht wird dich erleuchten. Schon lange stehe ich vor deiner verschlossenen Türe. Tu sie doch auf. Du wirst mich auf der Schwelle finden. Ich erwarte dich. Die anderen erwarten dich, aber du musst aufmachen. Aber du musst dich von dir frei machen. Ein Gebetstext von Michel Croix. Ihr Lieben, das Kreuz auf sich nehmen ist zunächst gar nicht mehr als dieser eine Schritt des Vertrauens, indem ich die Rollladen hochziehe, indem ich die Tür öffne, indem ich Jesus in meinem Leben wirken lasse und im Blick- und Mitgehkontakt zu ihm den Weg der Nachfolge riskiere. Nicht immer werden das alle Menschen um mich herum gutheißen, aus vielfältigen Gründen. Wir haben es vorhin bei Petrus gehört. Manche wissen oftmals allzu genau, was für dich und mich und alle anderen richtig sein soll. Aber das muss noch nicht bedeuten, dass Gott es auch so gesagt hat. Jesus ist der Lehrer. Jesus ist der Hirte. Jesus ist der Messias. Und er ist am Ende auch der Richter, der für uns gerichtet wurde. Es mag durch mancherlei Leiden hindurchgehen, wohl wahr, aber das große Leiden Jesu für uns brauchen wir nicht zu wiederholen. Es ist der Liebesbeweis Gottes, der uns mutig machen kann, mit ihm zu gehen. Es ist ein Weg, der das Leiden kennt, aber der in die Freude führt. Das sollen wir nicht aus dem Blick verlieren. Seht doch, die Fastnachtsumzüge sind in diesen Tagen unterwegs. Sie wollen Prozessionen der guten Laune sein. Nichts gegen gute Laune. Wir Christen und Christinnen sind eingeladen, ein Leben lang einen frohen Weg zu gehen. Jesus hinterher. Im sicheren Vertrauen, dass Christus mit seinem schweren Weg uns unseren eigenen Weg leicht macht. Und das ist nicht bloß heute Morgen ein Grund, gut gelaunt zu sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Bleiben. Halleluja.
Wir haben beerdigt Renate Zimmermann, Hans-Böckler-Straße, im Alter von 68 Jahren. Guter Gott, begleite die, die trauern. Und lass uns in allem Loslassen entdecken, dass nach dem Tod das Leben kommt. Und wir in deiner Hand geborgen sind in Zeit und Ewigkeit. Amen. Meine Hoffnung und meine Freude wollen wir miteinander singen und dann zu den Fürbitten aufstehen.
Gott, du Ursprung unserer Wege, wir beten zu dir, dass wir bereit und fähig werden zu hören und in der Gemeinschaft mit Christus zu wachsen. Durchdringe uns mit dem Geist seiner Liebe, dass wir zur Demut finden. Lass uns offen werden für das, was gerecht ist. Mach uns treu und zuverlässig und weitherzig. Wir rufen dich an.
Gott, du Kraft unserer Wege, wir beten zu dir, dass unsere Gedanken und Wünsche uns nicht trennen von denen, die Liebe nötig haben und ein gutes Wort erhoffen. Wir bitten für die Kirchen und Gemeinden mit allen, die in ihnen Verantwortung tragen, dass sie willens sind, Jesus zu folgen und ohne Anmaß sein Werk fortzuführen. Wir rufen dich an.
Gott, du Richtung unserer Wege, wir beten zu dir für alle, die im öffentlichen Leben beraten und entscheiden, dass sie dich ehren in ihren Absichten, dass sie dem Leben dienen für jetzt und in Zukunft, dass sie in den Gefährdungen für unsere Welt entgegentreten, dass sie die Würde und den Respekt für alle Menschen im politischen und wirtschaftlichen Leben an die erste Stelle rücken. Wir rufen dich an.
Gott, du Ziel unserer Wege, wir beten zu dir für alle, die mit ihren Möglichkeiten an ein Ende gekommen sind, für alle, die alt oder kraftlos wurden, für alle, die sich einsam und verlassen sehen. Lass sich ihre Tage erfüllen mit Stille und Geborgenheit, das Hast, Furcht und Unfrieden überwunden werden durch deine Nähe. Wir rufen dich an.
Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich.
Wir beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lasst euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.
Lassen Sie uns von dem letzten Lied noch die Strophen 1 und 4 singen. Bewahre uns Gott 171, die Strophen 1 und 4. Thank you.